Vis-à-vis.
Eigentlich wollte die Bundesregierung die Energiewende massiv fördern. Doch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds im November vergangenen Jahres fehlte das Geld. Auf das auch Enertrag hoffte und weiter hofft. Herr Bischof Niems, hat sich das Hoffen für Sie gelohnt?
Ja, wir haben im Sommer dieses Jahres nach langem Warten den Förderbescheid für zwei große Elektrolyseprojekte in Ostdeutschland erhalten. Eines in Mecklenburg-Vorpommern, eines in Brandenburg. Das ist ein sehr großer Förderbescheid über mehr als 200 Millionen Euro, wo wir fast 200 Megawatt Elektrolysekapazität bauen können. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, wir haben vor 13 Jahren, als wir begannen mit der Wasserstoffherstellung, eine Elektrolyse gebaut, die war 0,5 Megawatt groß.
200 Megawatt, was bedeutet das?
Ja, vielleicht kann man es am besten mit dem vergleichen, was ein großes Stahlwerk benötigt. Ein Stahlwerk kann Stahl, Eisen, Roheisen herstellen, entweder mit der Hilfe von Kokereikohle oder mit der Hilfe von Wasserstoff. Wenn ich jetzt ein großes Stahlwerk nehme, dann braucht so ein Stahlwerk ungefähr Wasserstoff mit einer Elektrolysekapazität hergestellt von etwa 2000 Megawatt. Wir werden jetzt im Brandenburgischen allein plus Mecklenburg-Vorpommern etwa 200 Megawatt Elektrolyse bauen. Das heißt, 10% eines Stahlwerks, das ist substanziell, aber ist noch viel mehr danach zu machen natürlich.
Also das zeigt schon, dass, obwohl es ein riesiger Förderbescheid war, wie Sie selber gerade gesagt haben, die Wege zur kompletten Umstellung der Wirtschaft in Brandenburg noch sehr, sehr weit sind.
Ja, wir müssen insbesondere die Nachfrage des grünen Wasserstoffs natürlich entsprechend beanreizen und diese Stahlwerke, die ich genannt habe, die müssen natürlich erstmal umgerüstet werden. Da ist sowohl Salzgitter als auch ThyssenKrupp bereits dran. Eisenhüttenstadt in Brandenburgischen wird das auch tun. Und dann haben wir da große Wasserstoffbedarfe, einer davon dann eben in Brandenburg in Eisenhüttenstadt. Und wir erzeugen diesen Wasserstoff.
Sowohl der Bund als auch das Land arbeiten ja an Wasserstoffstrategien, haben sie auch verabschiedet. Da geht es um Wasserstoffkernnetze, durch die Wasserstoff transportiert werden soll, aber natürlich auch um die Erzeugung. In Brandenburg spielt dabei das PCK in Schwedt eine große Rolle, die Raffinerie. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also Schwedt zeichnet sich aus als ein Raffineriestandort, der sehr viel erneuerbares Potenzial um den Standort herum hat. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil wenn man so eine Raffinerie transformieren will von einer erdölbasierten Raffinerie in eine grünwasserstoffbasierte Raffinerie, die am Ende nur noch synthetische Kraftstoffe herstellt auf der Basis von grünem Wasserstoff, dann brauche ich sehr, sehr viel Primärenergie, also Strom aus Wind und Sonne aus der direkten unmittelbaren Umgebung. Und da gibt es nicht viele Raffineriestandorte, die überhaupt in so einer Landschaft sich befinden, wo heute schon viel Erneuerbare existieren und wo noch viel mehr gebaut werden kann. Sowohl auf der deutschen Seite als auch auf der polnischen Seite. Schwedt liegt ja direkt an der Grenze. Wir als Enertrag sind da ganz intensiv dran, sowohl Erneuerbare als auch die Wasserstoffherstellung in Schwedt zu entwickeln, die Standorte zu identifizieren, die technische Auslegung zu machen und dann auch mit Partnern wie der Stadt selbst, Papierherstellung Leipa, also auch mit der PCK selbst sind wir im engen Austausch, um gemeinsam zu überlegen, wie wir dort im Verbund einen Standort schaffen können, der langfristig erhalten ist und sogar wächst und synthetische Kraftstoffe herstellt aus erneuerbarem Strom.
Dafür werden Elektrolyseure gebraucht, die ja auch in Berlin bei Siemens Energy hergestellt werden. Haben Sie jetzt für Schwedt schon etwas bestellt oder sind da wieder andere Kooperationspartner mit im Geschäft?
Nein, die technische Auslegung ist noch nicht so weit, dass schon Komponenten wirklich bestellt wären. Aber die Möglichkeit hier, die regionale Wertschöpfung besonders hochzuziehen, gerade mit den von Ihnen erwähnten Siemens Energy Kapazitäten, treiben wir aktiv voran.
Sie sind zuständig für alle möglichen Projekte weltweit, aber auch hier in der Region. Ein weiteres Projekt, das Sie auf den Weg bringen wollen, ist zusammen mit Cemex, dem Zementhersteller in Rüdersdorf, wo ganz viel Kohlendioxid anfällt, das man nicht vermeiden kann, weil das im Gestein ist bei der Produktion. Was haben Sie damit vor?
Ja, also dieser Standort zeichnet sich dadurch aus, dass Cemex als mexikanisches Unternehmen entschieden hat, Rüdersdorf den ersten klimaneutralen Standort in ihrem Portfolio zu machen. Das ist natürlich super für uns, für Brandenburg. Das wird ein richtiges Leuchtturmprojekt werden. In der Zementherstellung fällt CO2 an, zum Teil biogenes CO2 aus den biogenen Brennstoffen, aber eben auch aus der Herstellung des Zements selbst, aus dem Prozess, und das ist unvermeidbares CO2. Und dieses CO2 kann man nun nutzen in Verbindung mit grünem Wasserstoff, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Insbesondere Flugtreibstoff, weil das der eine Kohlenwasserstoff ist, den wir nicht ersetzen können. Da gibt es quasi keine Alternativen. Wir müssen den synthetisch herstellen, Die einzige Alternative wäre, nicht mehr Langstrecke zu fliegen.
Und das, was dann da bei Cemex hergestellt werden soll, ist also künstliches Kerosin quasi, das dann am BER in Schönefeld in die Flugzeuge kommen soll.
Genau, das wird sich chemisch quasi nicht unterscheiden von dem Kerosin, was heute vertankt wird. Es wird nur einfach nicht aus Erdöl hergestellt, sondern es wird aus grünem Wasserstoff und aus CO2 aus der Zementherstellung hergestellt. Wo diese beiden Moleküle dann zusammengebracht werden, das wird man idealerweise an einem Standort wie Schwedt machen, dann wieder die Klammer zurück zu Schwedt, ist Luftlinie 80, 90 Kilometer entfernt von Rüdersdorf. Und das ist eben ein bestehender Raffineriestandort, der prädestiniert dafür ist, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. So dass in einem Gesamtbild von der Strategie her Rüdersdorf liefert große Mengen an CO2. Die Papierfabrik in Leipa in Schwedt liefert große Mengen an CO2. In Schwedt selbst wird große Elektrolyse aufgebaut, um Wasserstoff herzustellen. Und dann kann man das alles kombinieren und synthetischen Flugkraftstoff in Schwedt produzieren.
Sie sind auch noch in der Lausitz aktiv. Da gibt es viele Bestrebungen auch von der LEAG, die ja aus der Braunkohleförderung aussteigen muss und aus der Stromgewinnung mit erneuerbaren Energien neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Da sind Sie auch wiederum ein Partner in Schwarze Pumpe. Was soll da jetzt genau geplant werden?
Also in Schwarze Pumpe planen wir auch, wie eigentlich an jedem Standort, wo wir aktiv sind, ein Verbundkraftwerk. Also wir planen Wind- und Solaranlagen mit Einsammelnetzen aus der Region, wo wir in einem Radius 20, 30 Kilometer um Schwarze Pumpe herum im Brandenburgischen, im Sächsischen, teilweise auch im Polnischen die erneuerbare Energie einsammeln. Mit eigenen Leitungen, eigenen Netzen, die auch die Netzentgelte im öffentlichen Netz nicht belasten, den Strom Richtung Schwarze Pumpe bringen. Der Strom geht entweder direkt in den Stromsektor oder er wird eben in Wasserstoff gewandelt. Und in Schwarze Pumpe haben wir auch wieder eine große CO2-Quelle. Dort gibt es eine Papierfabrik und die haben große CO2-Emissionen, die biogen sind. Das heißt, das ist ein geschlossener CO2-Kreislauf. Und auch dort planen wir, synthetische Kohlenwasserstoffe herzustellen. In Schwarze Pumpe wird es auch in die Richtung Flugkraftstoff gehen, wahrscheinlich über eine etwas andere Schiene, Methanolherstellung noch zwischendrin, aber vom Prinzip her ist es das gleiche wie in Schwedt.
Wie wichtig ist das für eine Firma, die in Dauertal bei Prenzlau gegründet wurde, die auch ihren Sitz hier in Berlin hat, diese regionale Verwurzelung aufrechtzuerhalten? Denn sie sind ja auch auf 4 Kontinenten aktiv. Sie planen in Namibia eines der größten erneuerbaren Energieprojekte, die, glaube ich, aktuell weltweit überhaupt geplant werden. Wie wichtig ist die regionale Verankerung noch?
Also dieses Zusammenspiel aus dem regionalen und dem globalen Denken ist extrem wichtig für uns als Gesellschaft. Aber für uns als Unternehmen ist das auch wichtig, weil wir in beide Richtungen extrem viel lernen und sukzessive uns sowohl im regionalen als auch im internationalen durch das gegenseitige Lernen weiter nach oben und nach vorne schieben können. Ich gebe da mal ein Beispiel, was das Thema Wasserstoff angeht. Da wird ja oft die heimische Produktion von Wasserstoff und der Import von Wasserstoff als zwei Gegensätze dargestellt. Wir machen nun beides. Und wir machen beides, weil wir eben sehen, dass sich dort ein natürliches Gleichgewicht einstellen wird. Es gibt großes Potenzial in Deutschland, heimisch hergestellten Wasserstoff herzustellen aus dem überschüssigen Wind- und Solarstrom, den wir im Land selbst anderweitig gar nicht verbrauchen können. Diese Mengen, die können wir extrem kostengünstig in Wasserstoff wandeln. Wenn wir jetzt aber noch mehr Wasserstoff herstellen wollten in Deutschland als nur diesen Überschussstrom, dann würde es plötzlich teuer werden, weil dann greift die Flächenknappheit, dann müssten wir zusätzliche Wind- und Solaranlagen bauen, nur für die Wasserstoffherstellung. Das wird dann teuer. Da greift dann der Import rein. Und am Ende wird sich ungefähr ein Gleichgewicht einstellen von etwa 50-50. 50% lokal produziert, 50% importiert.
Wie nehmen Sie das politische Umfeld wahr? Vor 5, 6 Jahren waren sich ja alle einig, Klimawandel ist ein Riesenproblem. Inzwischen hat man in der politischen Diskussion fast den Eindruck, als würde der Klimawandel keine Rolle mehr spielen. Das gesellschaftliche Umfeld hat sich geändert. Merken Sie das auch am Interesse an Ihren Projekten, an Förderzusagen, an Finanzierungsmöglichkeiten durch Banken?
Ich glaube, die grundlegenden strukturellen Themen, die sind ja genau gleich geblieben und im Gegenteil, die Dringlichkeit ist noch größer geworden, als sie vor 5 Jahren war. Und auf der anderen Seite sind die technischen Optionen, die wir haben, in aller Bandbreite und zu wettbewerblichen Kosten komplett verfügbar. Deshalb sehen wir auch in der Welt des Umsetzens, wo wir mit Banken reden, wo wir mit Finanzierern reden, wo wir mit Abnehmern reden, sehe ich jetzt nicht, dass da jemand auf die Bremse treten würde. Im Stromsektor, bei den Erneuerbaren, ist eigentlich sehr, sehr klar, was passiert. Also den Wandel des Stromsektors, den werden wir vermutlich in der nächsten Dekade in Deutschland hinbekommen. Der Wandel der anderen Sektoren, da gibt es jetzt im Moment noch ein paar ich sag mal, Schmerzen, die spüren wir natürlich auch. Das geht an vielen Stellen nicht so schnell, wie wir uns alle das wünschen würden. Da sind wir aber sehr zuversichtlich, dass wir auch darüber hinwegkommen werden. Und wir schauen ja nicht nur auf das, was in Deutschland passiert oder in der EU, sondern auch im internationalen Kontext. Und die ganze Welt, alle Länder, in denen wir sind, gehen genau in die Richtung. Das ist eigentlich nur eine Frage der Geschwindigkeit und nicht des Obs.
Brandenburg hat ganz lange de facto von der Braunkohle gelebt, also das war der größte Ertragbringer. Glauben Sie, dass der komplette Strukturwandel 2038 tatsächlich abgeschlossen ist und eine größere Wertschöpfung stattfindet als damals mit der Braunkohle?
Also Brandenburg als Energieland wird auf jeden Fall bestehen bleiben, im Gegenteil wird wahrscheinlich sogar deutlich wachsen, weil die Wertschöpfung aus Wind, Sonne und Wasserstoff mindestens genauso groß sein wird wie aus allen anderen fossilen Energieträgern, die wir vorher hatten. Im Gegenteil, ich kann dann, wenn ich die Wind-, Solar- und Wasserstoffwertschöpfung habe im Land, das ist die Primärenergie, die kann ich dann, wir haben es angesprochen, Rüdersdorf, Schwedt, wenn ich synthetische Kraftstoffe herstelle, dann ist die Wertschöpfung nochmal größer. Wenn ich an dem Beispiel der Raffinerie Schwedt das nochmal verdeutlichen kann, in der Raffinerie, so wie Schwedt, veredelt ja nur den letzten Wertschöpfungsschritt. Der eigentliche Wert liegt ja in dem Rohöl, der nicht aus Schwedt kommt, sondern der viele, viele tausend Kilometer weg kommt. Entweder per Pipeline, per Tanker, wo auch immer. Da ist der eigentliche Wert. Wenn ich jetzt synthetische Kraftstoffe in Schwedt herstelle oder in Schwarze Pumpe, dann findet die Wertschöpfung in einem Radius von 30, 40 Kilometern um den Standort herum statt. Da fängt es nämlich an mit dem Ernten von Wind, Ernten von Sonne, dann kommt die Elektrolyse, dann kommen die Fischer-Tropsch-Anlagen, dann kommt die CO2-Abscheidanlage. Die gesamte Wertschöpfung findet in einem relativ begrenzten Radius statt. Und für Schwedt beispielsweise wird die Wertschöpfung sogar deutlich ansteigen im Vergleich zu der heutigen fossilen Kraftstoffproduktion.
Herr Bischof Niemz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.